Hallo und herzlich willkommen zu Folge 116 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich zum zweiten Mal mit der Julia Großjohann, früher hieß sie noch Gräber, über ihre Erfolgsgeschichte mit edelundschnell.com. Julia hat Edel und Schnell vor 6 Jahren gegründet, um hochwertige Hundeausstattung zu produzieren und zu verkaufen natürlich. Begonnen hat sie damals mit Jacken über Windhunde. Wir haben vor 2 Jahren das erste Mal gesprochen und ich fand es damals schon wahnsinnig beeindruckend, wie locker sie erzählt hat, was sie denn nebenher, und das macht sie nebenher, geschafft hat. Sie hat nämlich noch einen Vollzeitjob in einem amerikanischen Softwareunternehmen und sie hat jetzt heute den Umsatz auf 350.000 Euro im Jahr erhöht. Warum und wieso es dabei Schwierigkeiten gab, unter anderem mit einer Herausforderung, Logistikumstellung oder was jetzt aktuell auf ihre Marge drückt, darüber sprechen wir in der aktuellen Folge. Und ich fand es wahnsinnig cool, wie offen sie das alles geteilt hat, mal wieder. Und wie nüchtern und fast schon ja schwäbisch bodenständig sie ihre Geschichte erzählt. Bevor es jetzt aber direkt losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich für meine Holding und meine operative Firma aktuell das Vivid-Konto am Start. Das probiere ich aus. Da gab es so eine schöne Heimpost-Werbung. Und ja, für die Holding habe ich jetzt bisher immer was gehabt, das mich Geld gekostet hat. Und damit habe ich es einfach mal ausprobiert. Bin da eigentlich ganz zufrieden und habe jetzt auch ein Konto für die operative Firma dahin gezogen. Und ja, finde es eigentlich ganz charmant. Man kriegt Zinsen für die berühmten 3 Monate Runway, die Bootstrapper so auf dem Konto rumliegen haben. Habe ich bisher nicht gehabt. Und was kann man noch machen? Ja, es gibt Cashback über Kreditkartenkäufe. Auch das probiere ich gerade mal so ein bisschen aus. Und kann es euch empfehlen. Es gibt natürlich auch wie immer ein paar Schattenseiten. Am Anfang waren die deutschen Übersetzungen ein bisschen schwierig. Aber ja, finde der Support reagiert ganz cool. Und falls du das auch ausprobieren willst, kannst du gerne den Link in den Shownotes nutzen. Darüber bekommst du unter anderem 100 Euro auf das neu eröffnete Konto, 4% Zinsen für 60 Tage, die erste 2 Monate kostenlos im Tarif deiner Wahl und bis zu 10% Cashback für eine Visa-Kreditkarte. Ich kriege auch 100 Euro für eine Empfehlung, also ja, ist quasi eine Affiliate-Geschichte hier und das probiere ich jetzt mal aus. Und das Konto kannst du auch wirklich online und direkt am Handy eröffnen, also ging bei mir ganz schnell. Ja, also Link ist in den Shownotes, wie immer. Und bevor es jetzt direkt losgeht, auch die Julia hat einen kleinen Gutscheincode dabei für alle, die für ihre Hunde was kaufen möchten bei edelundschnell.com. Den Code gibt's am Ende natürlich der Folge. Und jetzt aber wirklich ganz viel Spaß mit der Folge. Ich denke, das sind für jeden ein paar Learnings dabei. Los geht's. Guten Morgen, Julia, und willkommen zurück bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, Andreas. Schön, dich zu sehen.
Ja, freut mich auch sehr, dass du bist immer einer von den Cases, die ich beim Pitch benutze, weil ich es immer noch faszinierend finde, was du alles machst. Aber für die Folge 22, die war jetzt fast 2 Jahre her, am 11. Mai 23, habe ich nachgeschaut, habe ich sie veröffentlicht. Ich glaube, wir haben auch im Ende April oder sowas aufgenommen. Kannst du mal so grob erzählen, wer du bist und was du so machst?
Genau, also mein Name ist Julia. Ich mache relativ viel gleichzeitig, arbeite eigentlich Vollzeit für ein großes Softwareunternehmen in den USA, bin da auch im Management und habe vor jetzt mittlerweile 6 Jahren Edel und Schnell gegründet. Einfach weil ich hatte mir zu der Zeit einen Welpen geholt, einen Wippet-Welpen. Wippets sind Windhunde, so mittelgroße Windhunde. Und es war halt Winter, als ich den bekommen habe und dem war halt kalt. Und es war klar, ich brauche jetzt für den eine Jacke und zwar schnell. Und ich habe gedacht, gut, das wird ja was sein, was man einfach auf Amazon kriegt, ne, Wippet-Jacke, und es gab halt nichts. Es war alles nur Schrott oder schlecht bewertet oder man musste lange warten. Oder Alternative 2, es gab einen großen Hersteller in der Tschechei. Da war aber klar, Returns musst du selber bezahlen, ne, ist dann teuer, musst du wieder zurückschicken. Dann hatten sie die Farben nicht, die ich haben wollte. Und dann gab es noch so Option 3, das wäre dann Oma gewesen, wo du dann anfragen musst und 3 Wochen warten musst, bis du dann deine Jacke kriegst. Und ich hatte jetzt diesen frierenden Welpen zu Hause und das war natürlich jetzt keine Alternative. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich wollte mich immer selbstständig machen, weil ich habe zu der Zeit noch in der Berliner Startup-Welt gearbeitet. Und ich habe diese ganzen, wie ich immer sage, so die 20-jährigen BWL-Kinder, ne, die dann irgendwie von Papa Geld bekommen haben und massenweise Geld verbrannt haben und meine Manager waren und mir erzählen wollten, wie man was macht. Und ich habe damals schon immer in die Daten geguckt und habe gesagt, was macht ihr denn da für einen Schwachsinn so, ne? Aber die waren natürlich alle schlauer. Und dadurch ist in mir so ein Drang gewachsen zu sagen, das kann ich, glaube ich, auch, und ich glaube, ich kann es besser als ihr. Und ja, und deswegen habe ich gesagt, jetzt ist die Chance da zu gründen. Da ist die Nische, auf die du so lange gewartet hast. Ja, und dann habe ich halt einfach angefangen. Damals mit einer Oma in einem Keller. Also mit einer, ich habe erstmal gesucht, wo fängt man überhaupt an? Ne? Ich habe einen Stoff, auch eine Oma oder überhaupt irgendjemand, der für mich näht. Ne? eBay Kleinanzeigen, wer kann für mich nähen? Und die Oma im Keller, die ist dann schnell nicht mehr ganz hinterhergekommen mit dem Nähen. Und dann ist das Ganze halt über die Jahre gewachsen. Ne? Also wir hatten dann eine Kleinunternehmerin, Schneiderin und dann, die hätte dann nicht mehr Kleinunternehmerin sein können. Das wollte sie nicht und dann sind wir halt immer weiter gewachsen. Und jetzt mittlerweile sind wir sehr viel breiter aufgestellt. Wir machen im Prinzip für alle Hunde Sachen, die, also Kleidung für Windhunde, für auch für Ritschbacks, also alles, was sozusagen eine Jacke braucht im Winter. Wir machen Geschirre, wir machen Betten, sehr viel Bettbezüge, läuft auch wahnsinnig gut. Ja, so das ist so ein bisschen unser zusammengefasst, was wir so tun.
Du hast, als wir gesprochen haben, hast du mit Windhunden, glaube ich, hast du erst aus eigener Motivation angefangen. Dann bist du damals noch in eine zweite Hundekategorie rein. Wie viele sind es dann heute? Wie viele Artikel habt ihr heute?
Das ist eine gute Frage. Also rassemäßig oder artikelmäßig?
Ja, Rasse, vielleicht auch erst, also wie viel, wenn du sagst, ihr habt euch verbreitert, wie viel ist da hinzugekommen?
Oh, eine Menge. Also wir haben auf jeden Fall mittlerweile, das muss ich ausmachen, das geht ja gar nicht. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile, also wie gesagt, wir können jeden Hund abdecken, der eine Jacke braucht. Wir können auch jeden Hund abdecken, der ein Geschirr braucht und bettenmäßig auch. Also ich habe Betten von 65 cm Durchmesser für im Prinzip eine Katze oder einen Chihuahua bis hin zu 125 cm Durchmesser. Da kann ich drauf liegen. Also es ist mittlerweile eigentlich für jeden, der was braucht, sozusagen.
Also komplett raus aus der Nische.
Ja.
Nur für Windhunde. Das war, glaube ich, damals auch dein Pitch, edel und schnell sozusagen. Steckt das ja im Namen drin.
Genau.
Okay. Und wie groß ist es heute? Ich erinnere mich noch an die Zahl. Ich glaube, ich hatte sogar das in dem Untertitel gehabt von der Folge. Ich verlinke die auf jeden Fall, 22, wer die nachhören will, wie das alles angefangen hat. Wir möchten jetzt über die letzten zwei Jahre, was in der Zwischenzeit passiert ist, du hast damals, glaube ich, 250.000 Euro Umsatz nebenher gemacht. Das fand ich ja schon sehr beeindruckend und das hat sich jetzt nochmal weiterentwickelt, richtig?
Genau, also wir sind jetzt bei 350.000. Es ist leider, es ist nicht ganz so gewachsen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich war ein bisschen gefrustet. Weil wir Anfang letzten Jahres wir haben ja unser Fulfillment an einen Anbieter abgegeben, ne, weil das war klar, das konnte keiner mehr packen, also wollte auch keiner mehr. Und es war auch lagermäßig nicht mehr zu machen. Also wir hatten ja hier noch zeitweise unsere Sachen, also meine Sachen im Keller,
fünf
ja auch nichts mehr zu Hause. Das ging gar nicht, ne? Das stapelte sich bis zur Decke und irgendwann hatten wir einen Wasserschaden im Keller. Wenn das da alles noch gewesen wäre, das wäre eine Katastrophe gewesen. Und ich finde, im Keller sein fetzt auch nicht. Also wir haben auch so einen verschachtelten Keller, wo du echt tief rein musst. Das war jedes Mal mit Podcast. Und dann musste man den vorher runterladen, weil der Empfang war dann weg. Ja. Das war nicht gut. Nee, und wir haben halt diesen Fulfillment-Anbieter, der auch für uns entsprechend das System angeschlossen hat. Wir nutzen halt JTL. Muss man mögen, sagen wir mal so, ich mag es leider immer noch nicht. Ich habe gedacht, wenn ich es mehr benutze, mag ich es irgendwann mehr. Das ist leider nicht passiert. Und wir hatten halt das Problem, ich hatte ja den Shopify-Shop schon und mit neuen Artikeln, die konnten wir von JTL einspeisen und dann waren die im Shop. Aber die bestehenden Artikel, da ging das halt irgendwie nicht. Die konnte man nicht im Nachhinein verbinden. Und das hieß jetzt für mich, ich habe mich jeden Morgen hingesetzt und habe das immer zugeordnet, also die Bestellung von Shopify, dem Artikel in JTL. Und das war natürlich, klar, es hat 5 Minuten gedauert, aber es ist halt nicht automatisiert. Das war nicht gut. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwann müssen wir das jetzt mal machen. Wir müssen mal einen Overhaul machen und eben alles von JTL bespeisen. Und das war im Nachhinein sicherlich, jetzt ist es praktisch, jetzt geht alles, aber es war eine Katastrophe. Also es war so, der Verantwortliche, ich sag mal so, hat den Knopf gedrückt. Ich habe am nächsten Tag den Shop aufgemacht und ich hätte wirklich fast geheult. Also es war alles weg. Die Bilder waren falsch, die Varianten waren falsch, die Artikel waren doppelt drin, es war alles weg. Die ganzen Metadaten, Katastrophe. So, dann haben wir mit denen erstmal so eine kleine Krisensitzung, weil jetzt war das noch so, ach ja, das können wir ja fixen und kein Problem. Gab natürlich auch kein Backup. Das hätte ich halt auch nicht gemacht. Ich habe lange genug als Freelancer gearbeitet. Das hätte ich auch nicht gemacht und ich habe da vielleicht ein bisschen zu viel vertraut. Ich hatte eigentlich so die Hoffnung, dass die das dann schon irgendwie machen. Ja, und das hat Wochen gedauert, bis wir das wieder halbwegs hinbekommen haben. Der März ist letzten Jahres, das war so krass, wir haben im Jahr davor, haben wir, glaube ich, 28.000 oder so gemacht. Dieses Jahr waren es 32, letztes Jahr waren es 9. Und dazu kam noch, und das war noch so das eigentlich mit das Schlimmste, die hatten ein bisschen Retourenstau bei sich. War ja auch nicht so viel Mitarbeiter da, ne, Feiertage und so. So, jetzt kamen die wieder und haben die ganzen Retouren eingebucht. Die waren aber noch aus dem Vorjahr. Das wusste ja aber die Steuer nicht. So, das heißt, ich habe eine riesen Steuerrechnung bekommen. Ich habe keine Umsätze mehr gemacht. Und ich habe gedacht, ich muss ja trotzdem alles bezahlen, so, ne. Und es war so schlimm. Gut, wir haben das dann irgendwie hinbekommen, aber es hat halt wirklich, du kannst in den Umsätzen über die Monate sehen, das hat gedauert. Und gerade auch Etsy, weil wir hatten ja auch Etsy angebunden. Das heißt, Etsy wurde ja auch nicht mehr richtig bespielt. Also nicht mal das hätte uns noch irgendwie retten können. Und Etsy verzeiht überhaupt nicht. Also das hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir da wieder halbwegs, wir sind jetzt noch nicht da, wo wir mal waren. Ja, das war nicht so gut. Also wenn plötzlich alle Artikel aus Etsy wechseln und man mit dem ersten wieder anfängt, das fand der Algorithmus überhaupt nicht witzig. Ich meine, wir haben uns jetzt berappelt. Ich muss sagen, jetzt seit so Ende letzten Jahres habe ich es wieder hinbekommen. Es war wahnsinnig viel Arbeit. Also wir haben jetzt Rekorde. Ich habe mal nachgeguckt. Also wir hatten letztes Jahr den besten November der Firmengeschichte mit 50.000 im Monat. Dieses Jahr den besten Februar und den besten März so far. Also ich habe es geschaukelt bekommen. Aber das war der Punkt, wo ich echt gesagt habe, also wenn jetzt jemand kommt und mir einen Euro bietet, bitteschön.
Damit du den haben. Stress weg hast, sozusagen.
Ja.
Okay, krass. Das ist eigentlich eine Situation, wo man nicht reinkommen will. Also, ja, um es zu verstehen nochmal, du hast quasi dein Logistikanbieter, der hat dir das Warenwirtschaftssystem vorgegeben und dann musstest du das anbinden und das Problem war, dass du deine Bestandsartikel aus Shopify nicht nach JTL bekommen hast, automatisiert. Und somit war eben die Verknüpfung dann weg zu einem Zeitpunkt. Und dann war der Salat schon da. Wahrscheinlich musstest du dann alle Artikel neu einstellen, haben die neue IDs bekommen und das hat dann den Etsy und den Marktplatz-Algorithmus etwas durcheinander gemacht. Ja, krass, das ist eigentlich was so Worst-Case-Szenario darstellt.
Ja, da war auch viel Sparen angesagt. Also da habe ich wirklich gesessen und gedacht, okay, das brauche ich für Finanzamt, das brauche ich für OSS. So, ne, weil das ist ja das Wichtigste. Wenn dir das um die Ohren fliegt, dann ist halt wirklich blöd.
Ja.
Aber es war hart.
Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform group.com, das Ticketing-System digginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps- und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics, wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten. Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation, egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende. Hast du dir dann sofort Urlaub genommen von deinem Hauptjob, um das zu regeln? Oder wie hast du das dann zu dem Zeitpunkt? Das ist ja was ja so High Priority Alert. Wenn du jetzt das Vollzeit gemacht hättest, ist es ja existenzbedrohend sozusagen. Wie hast du das zeitlich hinbekommen? Dann war es 24-Stunden-Tage gedreht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das hätte, glaube ich, gar nicht so viel gebracht. Also wir haben uns da wirklich relativ strukturiert abends rangesetzt und sind wirklich alles durchgegangen, alle Artikel, und haben gesagt, das ist das, was nicht geht. Man muss auch sagen, die Agentur hat auch wirklich dann, als sie den Ernst der Lage verstanden haben, hatten wir auch einen Mitarbeiter nur für uns sozusagen, der, also wir haben ihm quasi nur durchgegeben, was alles falsch ist, und er hat es dann im System sozusagen korrigiert.
Korrigiert. Mhm.
Und dadurch ging das. Also so Hand in Hand haben wir das gut hinbekommen. Ja, das ist wie es ist.
Ja, also okay, aber krasse Erfahrung will ja auch keiner machen, aber ist vielleicht so auch dieses hier, wir haben kein Backup oder wir können nicht zurück. Das ist wahrscheinlich auch das Learning, was jetzt alle, die zuhören, mitnehmen können. Mal auf jeden Fall mindestens, und dann sich genau anzuschauen, was ich immer mag, ist so überlegen, was kann denn passieren im schlimmsten Fall. Kannst du ja die drei schlimmsten Sachen, kann man sich ja überlegen, und kann ich darauf reagieren und wie. Und wenn ich da keine Antwort habe, dann mache ich vielleicht den Switch nicht. Das ist so mein Learning. Stimmt. Aus den Jahren jetzt so aus der IT-Brille gesehen, sage ich mal. Okay?
Stimmt.
Was hast du ansonsten? Okay, dann wäre jetzt meine Frage wäre jetzt gewesen, hey, du hast ja ein, ich habe ja, du hast mir die Zahlen so ein bisschen vorher geschickt. Ist ja eigentlich das Traumwachstum von jedem. Man wächst ruhig und nicht ein Hockeystick, ist ja so das, was jeder immer haben möchte. Aber auf der anderen Seite verursachst du einen Haufen Stress, weil du, keine Ahnung, gehst vielleicht out of stock, du hast vielleicht Probleme mit Retouren, mit Support oder kommst dann an irgendeinem Prozess, den du halt hast im E-Commerce, an eine Grenze. So kannst du ja schön planen, eigentlich, ne? Wie guckst du da jetzt heute drauf? Ist das so, kannst du das so auch so sehen oder ist es eher anders?
Also, es ist halt jetzt, ich merke halt jetzt, seit es wieder läuft, ne, seit das alles wieder flüssig läuft, ich habe angefangen, mich mehr auf Marketing zu konzentrieren. Ich habe Marketing immer mitlaufen lassen, ne? Also es war immer so, da liefen immer irgendwo Facebook-Ads oder Instagram-Ads oder so, aber es war halt immer so ein bisschen Stiefkind. Weil es macht halt auch nicht so richtig Spaß, ne? Dann muss man sich da wieder mit Google hinsetzen, dann gibt's wieder irgendwas Neues, dann geht irgendwas nicht und du weißt nicht warum. Und gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, dann hat man halt auch wirklich nicht die Muße, sich da jetzt eine Stunde hinzusetzen und zu rätseln, warum jetzt gerade wieder was nicht geht und irgendeine kryptische Fehlermeldung so auseinanderzunehmen. Und ich habe aber dieses Jahr noch mehr angefangen, wirklich Facebook mir richtig vorzunehmen. Also ich nutze dafür ja super viel ChatGPT zum Schreiben der Ads, ne? Also damit wir irgendwie Texte haben und so. Ich nutze natürlich auch viel Canva, um die Creatives zu machen. Mhm. Das ist mittlerweile natürlich durch die ganze AI-Entwicklung natürlich auch super einfach, ne? Hintergründe ändern, Bilder bearbeiten. Das ist alles, ich würde das vergleichen von vor irgendwie nur 3 Jahre zurück, ja, wo man einen Freelancer beauftragen musste, um eine Farbe von einem Geschirr auf ein Foto zu ändern. Außer man setzt sich halt selber damit hin und hat da Lust drauf, aber hatte ich meistens nicht. Das hat ganz, ganz viel gebracht. Und das war gerade jetzt im Anfang des Jahres, war es ganz krass, weil eigentlich geht's bei uns Mitte Februar mal runter. Und ich bin wirklich, ich habe es bei Chatty eingegeben. Ich sag, du, bei uns geht's jetzt langsam runter, was kann man denn jetzt machen? Und dann kamen irgendwie 5 Alternativen und dann dachte ich, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Und dann haben wir die halt durchgetestet. Und das war krass, wie gut das ging. Und das ging auch super schnell. Also ich hab zum Beispiel im Februar gemerkt, Mensch, wir haben immer noch relativ viel Hundeklamotten einfach auf Lager. Das passiert einfach, ne, dass sich gewisse Größen nicht verkaufen. Oder wir hatten halt auch, weil wir ja in Deutschland produzieren, hin und wieder die Situation, dass der Produzent nicht hinterherkam. Und dann hatte ich halt gewisse Jacken Mitte Januar. Da brauche ich die eigentlich nicht mehr.
Mhm. Weil, das war vorbei, die Winter.
Ja. So, und jetzt kann ich die da liegen lassen bis nächstes Jahr. Oder kann sagen, okay, ich brauche eigentlich Cash. Und dann habe ich einfach angefangen, Rabattaktionen zu machen. Also wirklich ordentlich Prozente, 2-für-1 Aktionen, wirklich richtig. Und das war so, ich habe die eingestellt, es hat eine Stunde gedauert und dann ging das hoch. Also das war wirklich krass. Und dann bist du natürlich auch super motiviert, das am Laufen zu halten. Ne? Und du hast ja bei Facebook immer so eine Woche, also ist bei mir zumindest so, ich stelle das ein, dann geht das Montag bis Sonntag und dann fängt es an, so kannst du so langsam zugucken, wie es wieder runtergeht, weil sich das abnutzt. Ne? Und dann wieder zu Chatty, hey, Kampagne ist abgenutzt, braucht neue Ads, alles klar, was machen wir diesmal? Ne? Und das hat so wahnsinnig gut funktionieren. Jetzt so langsam, jetzt ist es halt wirklich zu warm für Hundeklamotten, aber wir verkaufen relativ viel Betten. Wir sind jetzt auch gerade, wir gehen langsam out of stock. Wir warten jetzt gerade wieder auf Ware. Aber das war wirklich ein Hebel. Und was ich jetzt auch angefangen habe zu machen, war TikTok.
Mhm.
Also ich habe dann Chatty gefragt, ich sage, ja, also ist ja jetzt toll, dass wir 1.000 am Tag machen. Wie können wir denn 2.000 am Tag machen? Und dann kam so, ja, also du kannst deine Facebook-Ads noch verbessern und whatever. Oder TikTok. Ja, und dann habe ich das angestoßen. Und das ist, ich meine, ich weiß nicht, ob du diesen Business Manager kennst von TikTok. Der ist sehr an den Facebook-Ad-Manager angelehnt, finde ich. Sieht sehr ähnlich aus. Ein bisschen schicker irgendwie, aber hat halt auch ständig irgendwelche Fehler, wo du so denkst, die machen nicht wirklich Sinn. Ne? Also die sind auch offensichtlich falsch, aber klar, sie merken es dann irgendwie nicht. Aber bisher habe ich den Eindruck, es bringt schon auf jeden Fall ordentlich Traffic.
Mhm.
Ne? Also
und auch Conversions. Also jetzt, wir machen jetzt komplett schon eine kleine Durcheinanderreise in Marketing, Vertrieb und Probleme mit Logistik, aber kein Problem. Hast du, ich habe es natürlich auf der Liste für später mit Instagram, weil ich gesehen habe, für Instagram hast du irgendwie 18.000 Follower und auf TikTok deutlich weniger.
Ja.
Aber die Ads, funktionieren die dann auf TikTok besser von der Conversion her?
Also es ist jetzt schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, wie sauber es misst.
Mhm.
Ich mache das jetzt seit 2 Wochen. Also das ist wirklich noch absolut in den Kinderschuhen. Ich kann wirklich nur sagen, ich sehe, der Traffic geht hoch und wir sehen mehr Verkäufe. Das kann natürlich jetzt auch wieder irgendwo anders herkommen. Das Tracking bisher halt, ich track halt auf Videoklicks. Ich weiß es nicht.
Okay. Ich glaube, da gibt es ja auch so verschiedene Conversion-Objekte, die man tracken kann. Zumindest bei Meta, das wird es bei TikTok auch geben. Dann hast du dir dann auch TikTok-Shop angeschaut schon? Das ist ja jetzt gerade gelauncht, glaube ich, letzte Woche oder sowas, ne?
Wollte ich verbinden, hat mir einen komischen Fehler angezeigt, liegt jetzt beim Support.
Von TikTok oder von Shopify?
Von TikTok.
Okay, also hast du noch nicht. Das würde mich mal interessieren. Okay, um jetzt nochmal kurz die Kurve zurück zum Umsatz zu machen. Du hattest mir eben vorab mitgeteilt, du bist nicht so schnell gewachsen, wie du es geplant hast. Hast du denn zu ambitioniert geplant oder eben nicht mit dieser JTL-Fuck-Ups-Geschichte geplant gehabt? Und hast du deine Pläne jetzt angepasst?
Nee, also ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir woanders. Das muss man leider sagen. Das, ich meine, wir sind ja trotzdem noch gewachsen, ne? Also wir hatten 23.300.000, wir hatten 24.350. Wir werden sicherlich irgendwo, also wenn man es nur mal so die Vorjahresumsätze angucken, wir wären auf jeden Fall bei 400.000 gewesen. Aber gut, ist halt jetzt nicht so. Und mein Ziel ist jetzt gerade eigentlich eher, mein Ziel ist im Moment sehr Profitabilität, weil ich habe immer wieder das Problem, dass ich dastehe und denke, ist toll, dass wir viel Umsatz machen, aber es ist schwierig, teilweise die Rechnungen zu bezahlen und das fetzt nicht. Und deswegen haben wir dieses Jahr auch den Entschluss getroffen, dass wir uns komplett von der deutschen Produktion trennen und alles nach China verlegen, weil wir einfach viel höhere Margen haben. Das ist einfach eine Rechnung. Ich habe das mal durchgerechnet, ne? Wir bezahlen hier in Deutschland, wenn wir einen Hundemantel nähen, bezahlen wir 35 Euro fürs Nähen. Also nur, dass da jemand was zusammennäht. Und ungefähr ein Zehner für Stoff, Reißverschlüsse, blablabla. Das heißt, wir haben irgendwie 45 Euro. In China bezahle ich für denselben Mantel 10 Euro.
Komplett. Mit allem drum und dran. Mhm.
So, und das, klar, wenn man dann sich seine Zahlen anguckt und sich denkt, naja, wir haben immer so Schwierigkeiten mit der Liquidität. Das ist dann halt mit einem Mal erledigt. Das Einzige, was halt schwierig ist, ist jetzt die Planung. Weil ich brauche natürlich meine Winterware, die muss ich jetzt kaufen, also so im Juni, da wo ich jetzt eigentlich keinen Cash habe. Das ist dann eher so die Herausforderung zu gucken, okay, wie löst man das jetzt? Ne?
Ich habe viele Fragen. Mir fällt gerade ein, ich habe jetzt bald eine Aufnahme mit der Clara von Mike Larella, heißt es. Die macht so Zubehör fürs Wochenbett und ich hatte einen Vortrag von ihr gesehen und sie hat genau das gleiche Problem beschrieben mit der Vorfinanzierung. Sie hat da irgendeine Bank genannt, die kannst du in Shopify einhängen und dann geben dir die Vorfinanzierung für deine Waren anhand von dem, was sie sehen, was dein Shopify-Account dreht. Das fand ich ganz interessant, weil die dann eben auch innerhalb von wenigen Tagen entscheiden, wie viel Geld sie dir zu welchem Prozentsatz geben können, um was vorzufinanzieren. Ja. Ist sowas dann ein Thema für dich? Also musst du ja jetzt, wenn du jetzt im Juni bestellst, musst du ja wahrscheinlich 50% Anzahlung leisten oder sowas, oder?
Ja, 30 sind es bei mir.
Oder 30, mhm.
Also ich denke, also ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Outreach gemacht, ne? So ein bisschen geguckt, was geht. Ich meine, ich brauche jetzt nicht, so viel, ne? Weil ich meine, wir sind jetzt auch nicht so eine riesen Firma. Und es gibt ja zumindest diese Mikrodarlehen, wo du deine 25.000 oder so kriegst. Das würde wahrscheinlich jetzt erstmal reichen. um uns erstmal durch die Anzahlungen zu bringen und jetzt durchs Jahr. Weil wir jetzt auch schon Bestellungen haben, die jetzt schon auch wieder auf dem Container sind. Also ich kriege in ein, zwei Wochen jetzt wieder Ware, weil wir natürlich das auch im Sommer am Laufen halten müssen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, mein klar, mehr wäre gut. Aber das Problem ist, die GmbH, die gibt's halt erst seit knapp 2 Jahren.
Mhm.
So, und da gibt ja natürlich keiner einen Kredit. So, ja. das ist schwierig. Und diese Mikrodarlehen, die kriegst du halt immer.
Ist da so Anbieter wie so, weiß nicht, Smava oder so für privat? Gibt es das auch für Firmen? Oder wo kriegst du so einen Mikrokredit für eine Firma?
Ich hatte mich tatsächlich einfach mal bei so Vergleichsplattformen, der Klassiker, wie man das macht. Und da kamen die so an und die meinten so, naja, wir können die, ich habe es natürlich erstmal bei der KfW probiert, aber die sind halt häufig raus, sobald du das halt nicht in Vollzeit machst. Das ist, da gibt's ganz viele Dinge, wo du, das passt dann halt einfach nicht. Und die 25.000, die scheinen wir relativ einfach kriegen zu können. Mal ich halt auch plane, ich müsste halt wahrscheinlich zumindest mal für ein paar Tage nach China mir das dann auch abnehmen, ne, bevor die mir das schicken. Ja, jetzt muss ich sehen, wie ich das irgendwie löse. Aber es ist auch so ein bisschen Step-by-Step, mal einen Schritt vorm anderen und irgendwie gucken, dass es dann passt.
Wie ist es mit der Qualität? Also du wirst ja wahrscheinlich schon Probeexemplare und Muster bekommen haben. Merkst du da einen Unterschied? Und kannst du die Stoffe und Wolle vorgeben? Also kommt die jetzt, wenn du in Deutschland das machst, auch aus China?
Das ist genau das Thema. Also es ist die Stoffe, die wir in Niederlanden, warum kommen die aus den Niederlanden? Weil da die Häfen, das ist alles aus China. Na, das kommt eigentlich alles aus China. Und teilweise war ich wirklich verblüfft, weil ich hatte so Stoffe, die ich ganz teuer eingekauft habe hier in Deutschland. Also da dachte ich schon, okay, ich habe einen guten Preis, weil ich so viel kaufe. Und dann habe ich denen das gezeigt und die haben halt gesagt, naja, also ich will wissen, wo der herkommt. Also die wussten, wo der herkommt. Ne? Und dann haben die halt gesagt, okay, wir nehmen dir das Ding hier. Und das kostet halt, also wirklich ein Bruchteil. Und was die Qualität angeht, wir hatten schon länger einen Produzenten für unsere, für die Schnallen von den Geschirren. Die sind ja, da ist unser Logo drauf. Und die haben uns immer diese Schnallen zugeliefert. Und wir haben die dann hier zusammengesetzt, die Geschirre. Und irgendwann war es dann aber so, dass die Qualität immer schlechter wurde. Also es war dann so, der Ansprechpartner änderte sich. Dann war die Kommunikation komisch. Und dann kam es an und dann war es Schrott. So. Und das war richtig ärgerlich, weil ich habe darauf gewartet. Und dann kam es ja an und ich dachte, gut, vielleicht kann ich noch sortieren, was gut und was schlecht ist. Aber die ganze Lieferung war, also für die Tonne. So. Und dann wartest du halt 3 Monate, kommt an und ja, ist dann halt nicht. Zumindest habe ich mein Geld wiederbekommen. Das hat mir tatsächlich, Alibaba hat mir tatsächlich aus Kulanz, also eigentlich Kulanz, hätte man eigentlich jetzt der Hersteller jetzt eigentlich zurückgeben müssen. Die wollten es aber nicht und dann hat Alibaba, weil wir ja doch jetzt nicht auch ganz so kleine Umsätze da machen, gesagt, okay, hier haben sie ihr Geld wieder. Wir wollen sie nicht als Kunden verlieren. Aber es ist halt ärgerlich. Und jetzt haben wir halt seit einem Jahr oder so, haben wir angefangen, so kleinere Sachen immer zu kaufen. Also wir haben ja, eines unserer meistverkauftesten Produkte sind ja diese Bezüge. Ne? Also wir hatten ja damals vor ein paar Jahren gemerkt, dass es eben Zoo Plus gibt, die ein neues Bett hatten. Und das war weiß und flauschig. Und das war ganz bequem. Aber es blieb halt nicht lange weiß und flauschig, weil weiß und flauschig ist für Hunde halt
gutes Ziel.
Suboptimal. Ja. So. Und dann haben wir angefangen, für das Ding Bezüge zu machen. Damit haben wir ja angefangen. Die sind eingeschlagen. Total gut. Jetzt ist natürlich so, wir haben super viel Konkurrenz in dem Bereich. Zoo Plus hat selber angefangen, die Dinger zu machen. Wie gesagt, das erste Modell, was sie uns damals, also was sind, ich bin ja auf Zoo Plus zugegangen und habe gefragt, ob ich nicht für sie produzieren kann.
Mhm.
Und ich glaube, 6 Monate später haben sie eigentlich meinen kompletten Bezug. Die haben ihn kopiert.
Okay.
War klar. Ich hab denen auch geschrieben. Also ich war auch richtig, richtig sauer. Dann hieß es erst, ja, wir machen ja jetzt bald ein Marketplace und dann würden wir sie gleich damit aufnehmen und bla. Nie passiert. Ist egal. Hab mich drüber geärgert. Ist so. Aber diese Bezüge sind halt für uns wirklich so eine Cash-Cow. Also die laufen auch immer. Im Sommer verkaufen wir halt kühlende Bezüge, im Winter verkaufen wir kuschelige Bezüge, dann haben wir Höhlen, die wir da oben raufsetzen können mit einem Kunststoffrohr. Das läuft extrem gut und da haben wir jetzt angefangen, immer mehr aus China zuzukaufen und haben dann, finde ich, sehr guten Partner. Da habe ich auch eine Ansprechpartnerin, die ist top und die haben bisher wirklich nur sehr gute Qualität abgeliefert und auf die bin ich jetzt auch zugegangen und habe gesagt, wie sieht's aus mit Kleidung? Und dann meinte sie so, ja, wir machen keine Kleidung, aber mein Boss, der kennt einen anderen Boss und der hat eine Fabrik und die machen Kleidung. Und dann habe ich gesagt, gut. Und habe ihr so ein bisschen die Krone aufgesetzt und habe gesagt, du hast immer so tolle Qualität abgeliefert, kannst du dich darum kümmern, dass die Qualität stimmt? Ich zahle dir das auch. So, ne? Und dann meinten sie, ja, sie kümmert sich drum und wir warten jetzt so auf die ersten Sample.
Okay.
Und dann müssen wir halt gucken.
Warum ist es so, dass es, also schwarz-weiß ist das Thema mit dem Sourcing. Du bist dann in Deutschland, da kostet es, du hast es beschrieben, das Dreifache und dann gibt es China. Aber ich hatte jetzt auch schon, ich hatte Treacy hier mit Socken und auch andere Firmen, die sind, glaube ich, in Portugal. Ich hatte auch, ich kenne jemanden, der macht Spannbettlaken auf Amazon im ganz großen Stil. Das lässt er in der Türkei machen zum Beispiel. Also, und warum ist es jetzt bei, warum musst du jetzt quasi dann das in China sourcen? Gibt es das nicht dann in der Menge, wo du es brauchst? Oder konzentriert man sich dort dann auf Klamotten für Menschen, sag ich mal, weil das mehr Marge macht?
Na, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man in diese Länder guckt, da hast du ja häufig wirklich, die sind ja relativ stark im Bereich Baumwolle. Ne? Mhm. Wir machen relativ wenig aus Baumwolle, weil wir brauchen halt eigentlich immer so fluffige Sachen, flauschige Sachen so. Und das kannst du mit Baumwolle nicht machen. Ich habe das in Erwägung gezogen. Ich habe, als klar war, dass wir uns hier trennen werden von dem Produzenten, den wir hier haben, das hatte auch noch sicherlich ein paar andere Gründe, außer die Kosten. Aber ich habe erst gedacht, okay, vielleicht Slowakei, Polen. Das wäre ja so naheliegend gewesen. Problem mit denen ist, die fingen dann an, ja, wir können das machen, kein Problem, Preise waren auch okay. Aber die fingen dann an, sie müssten Stoff zuliefern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der größten Struggle, die ich jedes Jahr habe. Weil du hast einen Stoff, du hast ihn in der Produktion und dann brauchst du mehr. Und dann sagt der Stofflieferant, oh, wir haben gerade zu viel zu tun. Mhm. Ja, oder es dauert 2-3 Wochen. Ich habe keine 2-3 Wochen. Wenn ich mitten in der Produktion bin, weil da sind Mitarbeiter, die warten. So, und dann, wenn das in 3 Wochen ankommt, kann ich auch nicht von dem Produzenten erwarten, dass der jetzt alles andere beiseite schmeißt und sagt, oh ja, jetzt sind deine Sachen da und jetzt, ne? Also ich möchte das einfach für mich einfach auch reduzieren an Arbeit. Und wenn sie es da gut können und die Qualität stimmt, das macht einfach für mich nur Sinn. Ne? Und deshalb, klar.
Wenn du jetzt im Juni bestellst, wann sind die Sachen dann da? Also wie lange dauert so ein Produktionszyklus dann? Kommt ja übers Schiff wahrscheinlich dann auch irgendwie auch wieder nach Amsterdam. Du hast es angesprochen, dann wird's irgendwann kriegst du es nach Berlin, glaube ich, in dein Logistikcenter. Wie lange dauert es?
3 Monate ungefähr. Also es kommt immer noch drauf an. Ich habe so ein paar Sachen wie unsere, also wenn du so kleinere Sachen hast, wie eben Schneiden oder Geschirre, die packst du in Flieger. Die sind in 2 Wochen hier, weil du kannst halt relativ viel in eine Kiste packen. Mäntel und auch Betten vor allen Dingen sind schwer. Also eins unserer Betten wiegt, die großen wiegen, glaube ich, 8 Kilo. Und die vakuumieren sie zwar, aber das ist viel zu teuer. Hm. Und deswegen kommt das entweder mit dem Zug tatsächlich auch oder halt mit dem Schiff.
Okay, dann ist ein bisschen unterwegs. Hm.
Und ich rechne halt 3 Monate. Also die brauchen immer ungefähr 45 Tage für die Produktion. Das ist so ihre, geben sie mir mal so als Standard. Plus dann halt wie lange es halt noch auf dem Boot ist. Aber so 3 Monate ist immer eine gute Schätzung.
Und musst du dann jetzt rüberfliegen, bevor so eine größere Lieferung kommt und vorher einen Qualitätscheck machen? Weil im Prinzip hast du das Muster und dann kriegst du das finale Produkt 3 Monate später in dein Lager und dann kannst du es erst anfassen und gucken, ob du nicht enttäuscht wirst. Ist das nicht ein Problem?
Also wir haben es jetzt, also bei den Bezügen und bei den Betten, das wissen wir jetzt, das läuft, das ist alles gut. Okay. Da kann ich mich auch drauf verlassen, das geht. Bei neuen Produkten, jetzt wie mit den Mänteln, wo es eben eine neue Manufaktur gibt oder auch bei den Geschirren, da habe ich jetzt gesagt, schickt mir bitte pro Größe ein Sample. Also das kommt jetzt einfach erstmal her. Das schicken sie dann auch mit dem Flieger. Es dauert 2 Wochen, dann ist das hier. Und dann ist wirklich mein Plan zu schauen, dass wir eben, also wenn wir jetzt im Juni bestellen, ne, dass wir dann quasi nach 45 Tagen uns in den Flieger setzen und halt nach China fliegen und uns das da angucken. Ich habe da jetzt auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel Lust drauf, weil ich finde China echt jetzt, also wenn ich 2000 Euro für einen Flug ausgebe, würde ich tendenziell lieber woanders hinfliegen, aber es ist dann eben so. Ne?
Und, wo musst du da hin? Also wo wird das so produziert?
Ich glaube, das ist alles Dongguan, kann es nicht aussprechen, aber das ist alles in der gleichen Ecke. Die haben das ja so in Sektoren, ne? Also Pet Production ist in einem kleinen Quadrat und dann ist hier unten Kleidung. Genau.
Ich war mal in Beijing, also in Peking und in Shenyang vor Ort und mit einer Studienreise. Es war mega beeindruckend davor. Naja, wie lange ist das her? 10-12 Jahre oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Und fand es damals schon echt total verrückt, wie das da abläuft. Von daher, ja, aber du hast natürlich recht, es ist kein Urlaubsflug.
Absolut nicht.
Ja. Okay. Ja, ja, super. Also da hast du ja auf jeden Fall ein paar Änderungen, die jetzt dann kommen. Ein Thema wird mich jetzt noch interessieren. Du hast ein bisschen gesagt, naja, du hast ein bisschen die Umsatzzahlen erzählt. Und da wird sich jetzt der ein oder andere wahrscheinlich schon fragen, na, wo geht denn das ganze Geld hin? Also du wirst ja dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel rausnehmen, dass du sagst, du investierst wahrscheinlich viel in Wachstum selber in die Firma. Jetzt haben wir ein bisschen so gelernt, okay, Produktion in Deutschland ist teuer, du hast ein bisschen Retoure, vielleicht auch Ausschuss, ich weiß nicht. Aber was für eine Marge musst du denn da machen, damit sich das dann unter Schluss auch für dich rechnet?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich habe mich das, glaube ich, zu lange auch selber nicht gefragt. Okay. Das war das Problem. Also das hat halt wirklich dieser deswegen war es auch letztes Jahr so ein Weckruf für mich, weil ich stand irgendwann da und hatte irgendwie 40.000 Ausstände und dachte so, was soll ich denn jetzt machen? So, ne? Oh Gott, wie kriege ich das jetzt alles hin? Und das war eben auch einer der Gründe. Und dann habe ich mal so ein bisschen, ich habe so in die letzten Jahre geguckt und habe halt gesehen, es hat halt immer so gerade so hingehauen. Also es war immer gerade so, und ich zahle mir gar nichts aus. Ich zahle mein Auto. Ich habe etwas, ich sag mal jetzt nicht ein ganz günstiges Elektroauto, was übrigens jetzt seit einem Monat in der Werkstatt steht. Und ja, das war halt auch so ein bisschen so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss echt ein bisschen besser. Ich bin so gut bezahlt, weil ich so gut mit Zahlen bin, aber meine eigenen Zahlen überhaupt null, immer so, ja, geschätzt. Dann hatte ich so eine Tabelle, dann habe ich das ausgerechnet, dachte ich so, ja, es dürfte hinhauen, ne? Und dann dachte ich, na gut, gleicht sich vielleicht auch aus, ist jetzt ein bisschen zu günstig, aber anders ist dann mehr teurer und so. Und deswegen habe ich jetzt auch diesen extremen Cut gemacht und habe einfach gesagt, okay, ich muss die Kosten einfach kappen. Und zwar halt richtig kappen. Von daher, also ich rückblickend meine Margen, wie gesagt, das hat sich halt gerade so getragen, die letzten Jahre. Und es ist halt noch gewachsen. Dafür hat es noch gereicht, so, ne? Und Mitarbeiter bezahlen.
Aber hast du dir, ja,
das geht nicht mehr. Also, ja.
Hast du dir jetzt so ein professionelles Liquiditätsmanagement aufgebaut dann mit den Zahlen oder bist du da noch beim Google Sheets Dokument oder wo machst du das?
Ja, das ist 100% Google Sheets. Exakt, genau so ist es. Man muss sagen, ich habe mittlerweile einen neuen Steuerberater, der wirklich richtig fit ist. Also ich hatte vorher so die Variante, oh, E-Commerce, das ist ja schwierig. Und ich glaube, die haben ein Jahr gebraucht, um das Prinzip eines PayPal-Guthabens zu verstehen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so Leute, es ging dann richtig ins Geld, weil die haben dann falsche Zahlen gemeldet. Und also das war dann nicht mehr so witzig. Und ich habe einen neuen Steuerberater und der ist auch pfiffig. Also der sagt dann auch mal so, hey, was machst du da? Oder guck mal, da hast du eine Lizenz, die bezahlst du jetzt seit 10 Monaten. Vielleicht benutzt du das überhaupt noch. So, ne? Also da ist der wirklich hilfreich. Aber es ist ein bisschen im Moment Gut-Feeling und das ist sicherlich nicht gut. Aber meine Mathematik, und die ist jetzt sehr, 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 sehr simpel, ja. Ich habe eine Firma, die im Moment irgendwie auf Null läuft. Also gerade so irgendwie vor sich hin überlebt.
Krass, bei den Umsätzen auf jeden Fall. Also ist ja schon okay.
Ja. Und wenn man sich dann aber diese Spanne ausrechnet, ne, von ich nehme ja sehr in Preise. Also das ist zumindest der Plan. Ja, ich nehme meine 100 Euro für den Hundemantel. Und wenn ich jetzt in der Produktion und fürs Herstellen nicht mehr 45 Euro bezahle, sondern nur noch 10, dann dürfte die Firma relativ schnell kippen. Wenn ich das nicht verkacke, sozusagen, ja, wenn jetzt die Qualität nicht und nicht noch irgendwas völlig. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin gerade an so einem Punkt, wenn ich das jetzt mache, dann werden wir sehr schnell viel besser dastehen. Und das ist so das Ziel.
Mhm. Ja, das ist ja auch das Geschäftsmodell von vielen. Ich hatte jetzt ja auch, wer fällt mir da zum Beispiel ein? Ich hatte hier neulich den hier von Naturbummler, den Lukas zu Gast, die machen ja Dachzelte. Weiß ich, das kann ich euch natürlich gerne mal zusammenbringen. Ist auch interessant, weil die produzieren das auch in China und ist ja jetzt auch nicht günstig dann im Verkauf und ein hochwertiges Produkt. Aber es geht ja auch nicht anders, wie jetzt das so zu machen. Ne? Und fand ich auch mega interessant. Ist auch völlig normal, dass du diese Marge haben musst, weil du hast ja auch diverse Ausgaben. Jetzt Logistik, Retouren, Marketing, eigene Kosten, Produktneuentwicklung und so weiter und so fort. Ich glaube, ja. Von daher danke für die Offenheit auf jeden Fall. Das ist ja auch jetzt nicht normal, dass man da so drüber redet. Und du denkst, du kannst jetzt nicht, du kannst die Preise quasi halten, die Endkundenpreise.
Also ich denke das schon. Ich hab letztes Jahr mal so in einem verzweifelten Versuch gedacht, ich zieh mal so eine richtig Premium-Linie hoch. das ging total nach hinten los. Also da habe ich auch gemerkt, okay, die Preise, die ich eigentlich in Deutschland nehmen müsste, kriege ich nicht. Also entweder, es mag natürlich auch daran liegen, dass ich mir über die Jahre die, ich sag mal, die falschen Kunden dafür großgezogen habe, weil meine Kunden sind halt alle returning. Die sagen, okay, wenn ich 100 Euro bezahle und ich kriege einen guten Mantel, warum soll ich dann 250 bezahlen?
So, nee, ne? Also, völlig klar.
Klar. Und deshalb denke ich einfach, ja, dass das, glaube ich, so der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, dass die das, ich sehe es ja, was sie bei unserer Konkurrenz in der Tschechei bezahlen, die liegen preislich genauso.
Okay.
Also, das ist ein normaler Preis für einen Hundemantel, sagen wir mal so, wenn du einen vernünftigen Hundemantel haben willst. Von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Und wir werden halt viel über das Design machen. Die sind halt, das ist halt nicht nur so ein hässliches Teil, was du da auf deinen Hund tust, sondern wir werden was machen, was ein bisschen schick ist, ne, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Rosgold und so. Ich mag das halt, ne. Ich mag es elegant, aber mit ein bisschen schick. So.
Ja.
Ich glaube, dafür geben die Leute auch wieder Geld aus.
Ja, ist auf jeden Fall. Das ist ja wie bei den Dingen, die wir für uns selber kaufen, genauso. Eben. Dann hast du das, da glaube ich, ist der Mensch psychologisch für die für Hunde oder Haustiere generell mal mindestens ähnlich unterwegs, wie du es beschreibst. Okay. Ein bisschen über Marketing haben wir schon gesprochen. Mich würde interessieren, du hast auch 2023 schon von diversen Kanälen berichtet. Was hast du denn geändert an der Stelle? Du hast jetzt TikTok angesprochen und machst jetzt Performance-Marketing mehr. Hast du sonst noch was gemacht? Du hast damals, glaube ich, noch nicht viel mit Newsletter-Marketing gemacht. Machst du da mittlerweile mehr?
Das hat tatsächlich, du hast mir ein bisschen ins Gewissen geredet. Das hat tatsächlich geholfen. Also das reicht jetzt nicht die Welt, ne? Aber gerade wenn ich so Kampagnen mache in Facebook, wo ich eben sage, 2 für 1 oder Rabatte und so, ich habe halt mittlerweile einiges an Newsletter-Abonnenten. Das hat sich so, ich habe halt diesen Banner da drin und einige füllen das halt aus, obwohl sie davon nicht mal was kriegen. Ja, also es ist nicht mal irgendwie
kein 5% Gutschein.
Das ist gar nichts, okay, ne? Das machen die einfach. Und denen habe ich das dann immer vorher geschickt.
Ja.
Also bevor die Kampagne live ging. Und das merkst du schon. Also das ist, wie gesagt, das macht jetzt nicht die Welt, aber es ist auf jeden Fall Geld, was man andererseits einfach liegen lässt.
Und die Akquise ist deutlich billiger wie jetzt über Performance-Marketing.
Das stimmt.
Okay, ich habe viele Gäste, die schreiben, ich hatte ja auch den, wie hieß der, müssen wir nochmal gucken, der Daniel von Daily Dia, der macht so, auch E-Commerce, macht so Essig, Öle vom Erzeuger, der schreibt ellenlange Artikel, SEO-Artikel über die Produkte. Machst du da mehr?
Müsste wahrscheinlich mehr machen. Wir haben einen kleinen Blog, aber ich muss halt auch wirklich sagen, also ich mache mir ab und zu mal die Arbeit, gehe in Inkognito-Modus und schaue, wir sind halt bei den Produkten, die wir haben, schon meistens relativ weit oben, weil wir so lange da sind. Ne? Ja. Und egal, ich habe auch ein bisschen Google-Search laufen für gewisse Sachen. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn die Leute einen Bedarf haben, die finden uns. Weil wir eben auch auf Etsy sind und Etsy bezahlt ja, also das ist ja so Rucksack-Marketing, ne? Weil die bezahlen uns ja, also wir bezahlen ja Etsy und dafür macht Etsy uns halt in Google relativ...
In die Produktsuche ist das, glaube ich, rein, ne?
Genau. Und dadurch haben wir halt das Glück, dass wir es eigentlich nicht viel brauchen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wenn der Need da ist, die Leute finden uns.
Okay.
Es ist jetzt gerade mehr so dieses Need erschaffen. Da bin ich jetzt gerade dran, indem ich jetzt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht gesehen hast, ich habe jetzt angefangen, Videos zu machen, wo ich auch selber drauf bin.
Ja, habe ich gesehen, so. Ja.
Das fällt mir wahnsinnig schwer, weil das ist, will ich gar nicht so, ne? Und dann stehst du da und denkst, oh, war das jetzt okay? Und weiß ich nicht. Und ich habe das dann meiner Mitarbeiterin gegeben zum Schnitt. Hat sie auch super toll gemacht, so, ne? Und ich merke halt, wie gut das läuft. Die Leute klicken das, die Leute kaufen deswegen. Weil ich merke es halt ganz genau, ich habe die Betten beworben, krieg Bestellungen für Betten, Lager ist jetzt alle, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Aber es hat mich ganz viel Überwindung gekostet.
Das glaube ich. Hast du dann mit dir selber da jetzt, hast du das angefangen, hast du auch versucht es gibt ja auch, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, aber gibt es da Hunde-Influencer? Gibt es sowas wahrscheinlich schon, oder?
Also wir haben glücklicherweise ein paar relativ große über die Zeit aufgetan, die auch teilweise wahnsinnig loyal und treu sind. Das ist ganz süß, weil wir zahlen ihnen ja nichts. Also wir geben ihnen halt unser Produkt und die sind aber, das ist halt eigentlich das Beste, wenn die so begeistert sind, dass sie es einfach in ihrem Alltag benutzen.
Und die machen dann umsonst dann Werbung für dich, ohne dass sie ihnen Affiliate. Okay.
Genau, die drehen ihre Videos und da sind wir halt dann überall drauf, weil sie das Geschirr halt jeden Tag benutzen. Und das ist natürlich Best-Case-Szenario.
Ja, krass, okay. Da machen die es, also du hast jetzt niemanden, den du bezahlst für so Influencer-Kampagnen, der irgendwie einen Incentive hat für verkaufte Artikel mit dem Gutscheincode oder so, wie man das sonst so kennt. Gar nicht. Nee. Hast du es mal angeschaut? Ist das was?
Also ich glaube, wir hatten mal eins laufen. Wir haben das mal probiert mit diesem Code, ne, um mal zu gucken, ob das irgendwie was bringt. Und es war auch ein relativ großer. Wir hatten über 100.000. Ich glaube, das waren die in Australien. Die haben zwei so riesen Windhunde. Einen wirklich lustigen Channel. Also es ist total witzig. Aber das war nicht... Das war so marginal. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Da muss ich sagen, bringen Gewinnspiele sehr viel mehr. Okay. Gewinnspiele sind super für den Traffic. Oder auch so Fotoaufrufe. Das machen wir auch oft, wo wir sagen, pass auf, wir hatten jetzt diese kleinen Hundebetten. Lenny liegt gerade hinter mir auf dem Hundebett, deswegen drehe ich mich gerade um. Ja, ja. Und wir hatten halt diese Lilly-Variante und davon konnte ich hier gar keine Fotos machen, weil meine Hunde so groß sind. Und dann haben wir halt gesagt, pass auf, wer kann gute Fotos machen und ihr kriegt das Bett umsonst. Und das läuft immer, weil die Leute kommentieren das, die wollen ja alle, ne, alle wollen das haben. Und im Endeffekt kriegst du dann auch tolle Bilder. So. Okay. Also was wünscht man sich denn mehr sozusagen, ne?
Und sind authentisch, weil sie eben von den Kunden kommen sozusagen.
Genau.
Ja, cool.
Genau.
Schaust du dir auch noch neue Kanäle an? Du probierst es gerade mit TikTok aus, aber was ich gerade selber merke als Konsument ist, Amazon Prime Video, wir schauen da die ein oder andere Serie und die Werbung da, die nimmt extrem zu. Und ich habe so das Gefühl, dass die nicht schlecht getargetet ist sozusagen. Also du kannst quasi, ich hatte hier mal auch eine Agentur im Podcast, die macht so Amazon FBA Beratung und die beraten auch Kunden, die Werbung schalten wollen in Prime Video. Und ich habe das Gefühl, dass ich da relativ gut getargetet werde oder wir hier als Familie. Ja. Und hast du dir das mal angeschaut? Wäre das was, dass du da schaust, gibt es da irgendwelche Sendungen mit Hunde oder kann ich da reingehen?
Das ist keine schlechte Idee. Wir haben Amazon Marketing an irgendwie, ja. Aber das muss ich auch sagen, das läuft bei uns auch über die Agentur. Ich hab da meine Finger nicht drin. Also ich sehe, wir haben irgendwie unsere 2-3 Bestellungen am Tag und da freue ich mich drüber. Und das ist aber auch mein Touchpoint, was ich mit Amazon habe im Moment. Ja. Von daher, nee, aber es ist auf jeden Fall, es ist eigentlich ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe heute oder gestern hat mich die Agentur gefragt, so ja, wir haben dieses Video gesehen, kannst du uns das mal schicken? Und dann jetzt schließt sich wahrscheinlich der Kreis.
Vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du es auch in der normalen Produktwerbung unterbringen. Ich glaube, für jetzt, damit du in einer Serie Werbung machst, muss die schon wahrscheinlich hochwertig produziert sein, ja, die Werbung so, damit sich... Wahrscheinlich ist das wieder ein bisschen problematisch, aber ich merke auf jeden Fall jetzt, du hast manchmal eine Serie, die läuft eine Stunde oder 50 Minuten und mittlerweile gibt es 3 Unterbrechungen. Am Anfang haben die eine gehabt, also die zwingen dich jetzt auch so langsam rüber oder testen aus, wie breit ist die Schmerzgrenze, bis du dann die 3 Euro mehr für werbefreies Prime-Video bezahlst. So. Okay, du hast ja, jetzt sind wir schon ein bisschen bei Amazon und Marktplätzen, da wollte ich noch kurz ein bisschen reingehen. Kannst du oder bist du jetzt auf anderen Marktplätzen dann auch noch aktiv, egal ist so Kaufland oder du hast auch angesprochen, Zooplus wollte einen machen, das habe ich gar nicht mitbekommen, gibt es denn mittlerweile?
Da ist nichts passiert. Nee, aber wir haben tatsächlich uns von einem Marktplatz verabschiedet und zwar von Otto. Okay. Weil das war wirklich, also das war eine Katastrophe. Also das eine war, du hast halt die Retourquote, war halt völlig off the charts. Also das war wirklich richtig, richtig krass, vor allen Dingen. Ich meine, wir haben sonst eine Retourquote von irgendwie 10-15%. Also das ist jetzt nicht so viel. Und bei Otto waren wir irgendwie bei 70.
Okay.
Also die Leute haben einfach zum Angucken sich Sachen bestellt. So, ne? So, ach ja, ist ja Klarna Zahlung, kann ich ja erstmal gucken, dann packe ich das alles aus, guck's mir an und schicke alles wieder zurück. Und das andere Problem war mit Otto, du konntest die Kunden nicht fragen. Weil Otto hat keinen Weg in seinem Backend, dass du den Kunden kontaktierst und sagst, hey, was ist denn überhaupt? Ne? Also es ging nicht. Funktioniert nur in die andere Richtung. Der Kunde kann sagen, hey, das passt nicht oder so. Und ich habe mir das eine Weile angeguckt und dann habe ich gesagt, also Leute, das ist absolutes Geldverbrennen, was wir hier machen. Zumal zu der Zeit, das kam auch noch dazu, Otto hat dich die Retouren bezahlen lassen. Wir haben uns ja von den Kosten, ja natürlich. Wir hatten, glaube ich, bis Anfang 24 noch kostenlose Retouren. Wir haben das jetzt rausgenommen, weil das ist einfach zu teuer. Und denn das ging nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir schließen das Projekt Otto jetzt hier und haben uns davon verabschiedet. Kaufland juckt mich noch so ein bisschen. Im Moment ist es aber so, dass mein Vertrauen in JTL ist relativ limitiert, sagen wir mal so. Und ich habe halt auch das Gefühl, sobald du was Neues machen willst, ist es immer ein Riesenaufwand. Dann musst du irgendwelche neuen Felder da irgendwie, zumal ich auch JTL immer noch auf dem MacBook benutze. Das heißt, ich mache es über einen Remote-Server, was nochmal 1000-mal länger dauert. ich möchte mich mit diesem Thema eigentlich so wenig wie möglich beschäftigen, aber eigentlich Kaufland wäre gut, glaube ich.
Ah ja, da kann ich dir vielleicht auch einen Kontakt geben. Dann, es würde mich interessieren, einfach wie das jetzt im Vergleich zu Otto abgeschnitten hätte, aber wenn du da nicht bist, ist ja okay. Interessant. Und die anderen Großen, die du angesprochen hast, die sich auf Tierzubehör und Nahrung spezialisieren, die machen sowas gar nicht. Die haben keinen Marktplatz. Also weder Zooplus noch Fressnapf oder andere.
Fressnapf.
Okay.
Nee, bisher nicht so richtig. Also ich habe nichts weiter gehört. Ich bin mit denen immer so, folge denen immer für diese News sozusagen, aber bisher kam nichts. Es kam tatsächlich mal ein Account-Manager auf mich zu, ich glaube sogar bei Fressnapf.
Okay.
Und meinte, ja, ein Termin und so. Und dann hat er den Termin abgesagt und mich wieder gemeldet. Ich weiß nicht.
Okay, also du kannst auch nicht so einfach wahrscheinlich bei denen in die Filiale reinkommen, dann über deinen. Das wäre jetzt auch noch ein interessantes Marktplatzangebot, sage ich jetzt mal. Aber okay.
Vor Ort.
Haben die ihre eigenen Artikel.
Ja. Man könnte das schon mal sicherlich in Angriff nehmen. Ich muss aber sagen, also wir haben immer mal wieder versucht, mit Shops das so ein bisschen hochzuziehen, aber es werden gefühlt auch immer weniger, gerade in Berlin. Also die gehen, sind da, dann sind sie wieder weg. Das ist halt auch ein schwieriges Business. Und an die Großen, ich habe es immer mal wieder irgendwie so versucht, einen Angriff zu nehmen, habe denen geschrieben, es kam aber nie irgendwie so richtig was bei rum. Und irgendwie gefühlt ist mein Gefühl im Moment immer mehr, dass wir immer mehr Umsätze einfach über einen Shop generieren und das ist halt auch einfach die günstigste Variante für uns.
Ja, klar, da hast du den Overhead dann auch nicht. Und jetzt das, was du mit Otto beschreibst, das kannte ich jetzt so gar nicht. Das ist ja dann auch faszinierend und erklärt wahrscheinlich auch vieles, warum es so eben läuft, wie es läuft. Okay, Logistik hast du angesprochen, habe ich gesehen, dass du eine Versand- und Retourenadresse, das war, glaube ich, damals hast du es auch noch selber gemacht, habt ihr einen Fulfillment-Dienstleister. Kannst du ein bisschen in 2, 3 Sätzen erzählen, was da jetzt der Vorteil ist? Und zahlst du dann da pro verschicktem Paket und pro retourniertem Paket? Oder wie rechnet man mit so jemand ab?
Genau, also wir haben, unser Fulfillment-Dienstleister sitzt logistisch smart in Brandenburg. Da kostet der Quadratmeter nicht so viel. wir haben einen gewissen Teil an Lagerkosten, die wir halt bezahlen. Das ist aber, finde ich, überschaubar. Und dann ist es so, dass die natürlich, also die haben Verträge auch mit dem UPS. Das ist jetzt gerade, hat zwischendurch mal gewechselt, wer irgendwie gerade günstiger war. Das heißt, die haben mich auch sozusagen mit abgedeckt über ihren Vertrag. Dadurch ist es für mich relativ günstig. Und dann ist es halt pro Sendung und dann nochmal extra pro Pick. Ne? Also wenn sie natürlich 5 Sachen da reinpacken müssen, zahlen wir mehr. Aber es ist kostenmäßig, finde ich, überschaubar. Also für den Aufwand, den sie haben, plus ja auch das Einlagern, ne? Also wenn die jetzt so eine Riesenlieferung aus China kriegen, das ist halt auch Arbeit. Das muss gelabelt werden, das muss verpackt werden, umgepackt.
Gescannt, damit es in JTL landet.
Genau. Genau. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden. Das klappt seit jetzt 1,5, 2 Jahren wirklich, ohne dass ich viel machen muss. Und das ist halt immer gut.
Ist auch schön, wenn Dinge mal so laufen. Ne? Hast du erst ein paar schon beschrieben, wo es nicht so geklappt hat. Ja. Firmenseitig würde mich interessieren, was noch passiert ist. Du hast ja ein bisschen erzählt, du machst jetzt relativ viel immer noch selber. Hast ja zumindest die Packen im Keller fällt aus und hat jetzt auch dank Wasserschaden und Migration ins Lager keine Probleme gemacht. Du machst viel mit ChatGPT, habe ich verstanden. Hast ja quasi einen angestellten AI-Agent. Aber du hast, glaube ich, auch noch neue Mitarbeiter eingestellt. Richtig?
Ich hab 2 Leute. Also ich habe einen für so, ich sag mal, Produktentwicklungen, weil bevor ich Sachen nach China gebe, muss ich die halt erstmal, ich teste die hier immer auf den Märkten. Also wenn ich jetzt sage, wir haben zum Beispiel jetzt angefangen, so rollbare Outdoor-Decken zu machen. Ne, die kannst du auch wie eine Yogamatte im Prinzip. Bisschen schicker, mit schicken Steinen und so. Und die habe ich halt erstmal fotografiert, ne? Hat er genäht, fotografiert. Und dann haben wir eben geschaut, wie laufen die. Wir haben Videos gemacht, Fotos gemacht. Und dann kriegen wir Bestellungen und schreiben dann aber auch rein, wir nehmen die auf Bestellung. Also die Leute wissen, sie müssen warten. Machen die auch in aller Regel. Und für solche Tests ist es halt wirklich immer noch gut, jemanden in Deutschland zu haben. Weil ich kann einfach mal testen. Na, wie geht's? Und man hat natürlich auch über die Zeit eine gewisse Beziehung aufgebaut. Und das ist so, also so ein treuer Mensch, da würde ich im Leben, das wäre das Letzte, was ich mache, diesen Mitarbeiter zu kündigen. Weil das ist auch noch so das Modell, was dann auch um Sonntagabend um 11 dir noch eine Decke näht, wenn du die dringend brauchst bis Dienstag.
Okay.
Also das,
yes.
So eine Leute muss man
mega
festhalten.
Ja.
Und dann habe ich meine Kundenservice-Mitarbeiterin, die auch Marketing macht. Die ist bei mir, die ist Dienstleisterin, also eine Freelancerin. Und die ist top. Also die ist auch super smart. muss auch sagen, das war auch so ein bisschen eine Entwicklung, weil ich hatte ja anfangs immer Studenten, so. Und die, irgendwie, die nutzen sich relativ schnell ab.
Okay.
Das ist, die sind halt auch, ich meine, das ist auch nachvollziehbar. Du bist ein bisschen jünger und Kundenkontakt ist halt anstrengend. Ne? Und gerade wenn es dann irgendwie brennt, dann kann das auch mal richtig ätzend sein. Weil Menschen können ziemlich ätzend zueinander sein, so. Und da muss man sagen, da bin ich jetzt froh, dass ich jemanden habe, der ein bisschen älter ist, weil die kann damit besser umgehen. Weißt du, die kann das auch handeln, so ist trotzdem freundlich. Ja, genau, die kann das ein bisschen besser ab. Und für sie ist es halt auch ein guter Deal, weil die ist halt auch, die reist viel, die war jetzt einen Monat in Thailand und die kann den Job halt einfach machen.
Perfekt.
Das ist perfekt. Und sie hilft mir halt auch beim Marketing. Also sie Videoschnitte und so Kram macht die total gut. Hat auch immer wieder neue Ideen. Also es ist auch jemand, mit dem ich mich mal ein bisschen austauschen kann. Weil das fehlt halt doch hin und wieder bei mir.
Okay, du hast jetzt zwei Angestellte. Die Firma ist nach wie vor 100% deine sozusagen. Wie viele Mitarbeiter wirst du noch anstellen, bevor du selber das Vollzeit machen kannst?
Das ist immer eine gute Frage. Der Punkt ist, nach wie vor will ich das eigentlich nicht machen. Weil ich muss sagen, ich bin in einer wirklich relativ komfortablen Position. Ich habe eine Vollzeitstelle, die mir erlaubt, nebenbei zu arbeiten. Also wo ich Zeit habe, das zu machen. Und ich habe eine Vollzeitstelle, die mich zweimal im Jahr in die USA fliegt, die mir einfach, ich habe einfach ganz viel davon. Ich habe tolle Kollegen, ich habe internationale Kollegen. Ich habe eine Arbeit, die super anspruchsvoll ist und wo es um richtig viel Geld geht. Also wenn man sich in so einem großen Unternehmen Datensätze anguckt, dann kann man halt mal irgendwo eine Million finden. Ja, und das ist einfach was mir ganz viel gibt. Und so gerne ich das mache mit der Edel und Schnell, das ist nicht der Anspruch, den ich an dich habe. Also das ist es vielleicht irgendwann mal, wenn du selber mal irgendwie 10 Millionen macht, dann können wir da irgendwie, oder wenn es ist eine Million. Ich sag mal, wenn wir dabei noch Millionen sind und ich irgendwie, dann denke ich da vielleicht nochmal drüber nach. So. Aber im Moment wäre es für mich auch einfach gut, wenn ich sage, ich baue da einen Wert auf. Vielleicht auch irgendwann mal, wie gesagt, mit dem Ziel, sie zu verkaufen, wenn sie dann gut läuft. Und dann für mich ist irgendwie dann doch eher wichtig zu sagen, ich will auch noch ein bisschen leben. So, bin ja jetzt jung, nicht in 20 Jahren.
Aber das widerspricht sich ja ein bisschen, weil du brauchst ja quasi Zeit für deinen Vollzeitjob, Zeit für deinen Nebenjob. Da fehlt ja dann Zeit, woanders umzuleben, oder nicht?
Ja, der Plan ist aber für mich eher zu sagen, okay, hoffentlich kriege ich das Ding jetzt in sagen wir, 2-3 Jahren so groß, dass ich es verkaufen kann. Und dann sage ich einfach mal ein Jahr, tschüss. So, das ist so, was ich mir vorstellen könnte. Oder ich habe ja dann halt irgendwie 1-2 Jahre, wo ich dann vielleicht nur noch meine Vollzeitstelle habe. Und dann habe ich auch viel Zeit.
Aber so, kannst du das dein Baby einfach so verkaufen?
Ja, das ist nochmal das andere Thema. Aber ich bin auch so, ich hätte ja, was ich schon wieder gegründet hätte, wenn ich könnte. Ja, also es ist auch so, ich habe ja immer wieder neue Ideen und dann denke ich, oh, das würde ich gerne machen. Und da bin ich immer froh, dass ich meinen Mann habe, der eben sehr konservativ ist, der dann immer sagt, konzentriere dich erstmal auf eins, wir machen jetzt erstmal das. Und dann sage ich, oh ja, ist der recht so. Weißt du, also ich könnte mir auch vorstellen, wieder was anderes zu machen. So, das wäre auch okay.
Hast du schon Kaufangebote erhalten? Gab es da schon irgendwelche, die gesagt haben, hey Julia, wir haben den Podcast gehört bei Heavy Bootstrapping und deine Umsatzzahlen und nebenher, das ist ja total beeindruckend, lass mal sprechen. Kam nur nichts.
Kam nichts.
Okay, vielleicht ja jetzt. Ja, ich glaube, das ist auch, E-Commerce ist ja auch ein schwieriges Business geworden, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht mehr so das VC-Ziel, wie es früher war. Die schauen sich mehr andere Sachen an. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen out of scope für manche. Also ich kenne jetzt diese ganzen, weiß nicht, diese Firmen, die Amazon, FBA-Firmen zusammenkaufen, die sind ja, glaube ich, auch ein bisschen so verschwunden. Von daher, okay. Ja, aber es ist ja trotzdem, ich find's nach wie vor total beeindruckend und echt, ja, super spannend, das hier von der Seitenlinie ein bisschen zu beobachten, dass du dann auch so argumentierst, ist echt interessant. Wahrscheinlich hat sich auch das letzte Jahr noch mal ein bisschen dann eingebrannt bei dir, dass du eben, ja, ein bisschen da über den Sinn auch nachgedacht hast und ob und wie man das ewig so weitermachen kann.
Wenn es dann halt an die Existenz geht, ne? Also nicht an die Existenz, aber an den Punkt, wo ich sagen muss, ich muss jetzt aus meinem privaten Geld irgendwie das hier jetzt schaukeln, das war nicht der Plan. So, ich mache das nicht, um meine Mitarbeitenden zu bezahlen, dass ich so gar nicht das mache. Aber das muss ich für mich jetzt langsam auch mal tun. Ja. So, und das war einfach so die Erkenntnis.
Ja. Ja, du steckst ja schon einen Haufen Zeit. Wie bist du nach wie vor so organisiert, dass du, dass er mir, glaube ich, damals erzählt, dass du morgens ein bisschen was für Edel und Schnell machst, dann fängst du wegen der Zeitverschiebung den Edel und Schnell, den Hauptjob an und dann machst du abends und am Wochenende noch Edel und Schnell oder wie ist das mittlerweile aufgeteilt, so stundenmäßig?
Es ist weniger. Also ich habe weniger, weil ich weniger operativ machen muss mittlerweile, weil die Systeme einfach gut funktionieren. Also mein Fokus ist im Moment wirklich, also ich mache vielleicht am Tag, also Edel und Schnell mache ich vielleicht eine halbe Stunde am Tag. Also Es ist wirklich eher so dieses, wenn meine Mitarbeiterin sagt, du, ich habe hier irgendwie was ich nicht lösen kann, da komme ich rein. Und das andere ist Marketing. Das sind im Moment eigentlich für mich die Hauptsachen, die ich mache. Klar, ab und zu musste man auch irgendwie was bestellen oder so, aber das dauert alles nicht mehr so wahnsinnig lange.
Der Rest läuft auf Autopilot sozusagen. Aber ist ja perfekt dann eigentlich. Jetzt musst du das mit der Marge noch lösen und dann ist doch cool. Hast du denn, also was ich immer wieder erlebe in den Interviews, ist, dass dann jetzt gerade bei deutschen Firmen Angestellte, die nebenher was gründen, da sind die Firmen eher sehr zurückhaltend und skeptisch. Ist es jetzt bei dir anders in Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Firma? Pushen die dich da eher? Feiern die das? Wie kriegen die das mit? Und begünstigt sich das gegenseitig, das Geschäft?
Also die wissen das. Ich hätte es ihnen nicht sagen müssen, aber ich habe es halt gemacht, weil ich war ja in einem Startup und das ist ja gekauft worden. So bin ich ja überhaupt nur in diesen Konzern gerutscht, sonst wäre das ja nie passiert. Aber die sind eigentlich, ich meine, bei den Amerikanern ist das ja fast Standard, dass du mehr als einen Job hast. Ja, das ist normal. Ich meine jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Firma, für die ich arbeite, weil die zahlen gut. So, da muss man jetzt nicht nebenbei arbeiten. Aber die feiern das eigentlich, die sind cool. Also die sind dann auch, teilen das auch und so. Und da kommt auch mal eine Bestellung aus den USA, ist ganz süß. Es ist wirklich schön. Und ich finde eigentlich, dass es eigentlich auch ein bisschen schade ist, dass das in Deutschland immer noch so ein Thema ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich meine, man guckt ja mal so ab und zu, will man vielleicht doch nochmal wechseln oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir A, die Gehälter in Deutschland angucke und B, was sie halt dann dafür wollen, dann muss ich halt echt sagen, so nee. Also dann nehme ich mir lieber einen Arbeitgeber aus London, also aus dem UK oder aus den USA, weil das ist, also mir dann vorschreiben zu lassen, dass ich meine Firma nicht führen darf, das ginge nicht. Und das ist nicht. Und du profitierst letztlich davon, weil du halt viel ganzheitlicher auf eine Firma guckst, als wenn du da in deinem kleinen Silo sitzt und nur deinen Job machst.
Ja, so sehe ich das auch. Und ich verstehe es häufig auch nicht, aber deswegen fand ich es jetzt eine interessante Frage, weil es, glaube ich, auch schon der kulturelle Unterschied ist, den du ein bisschen beschreibst, ne? Dass es in den USA auch ein Stück weit normal ist, dass man mehrere Sachen hat und man eben Unternehmertum auch ganz anders feiert.
Ja.
Ja. Okay, gab's noch irgendwelche, also du hast jetzt Bestellungen aus USA noch angesprochen. Kannst du eigentlich jetzt dein Geschäft internationalisieren oder wie denkst du da gerade drüber nach? Also keine Ahnung, Bestellungen, kannst du mit der Marke Edel und Schnell nach Frankreich gehen oder nach Italien gehen oder gibt's da sogar schon Bestellungen?
Also wir zahlen nicht unerheblich OSS. Ich sehe das immer nur, wenn der Steuerberater dann sagt, so, und jetzt müssen wir wieder OSS zahlen. Und dann denke ich, oh, wo geht's denn jetzt wieder hin? Ich glaube, ich habe mal so nachgeguckt. Ich meine, klar, das Naheliegendste ist natürlich Schweiz, Österreich. Da haben wir viel Umsatz. Aber danach kommt auch schon relativ schnell Frankreich. Liegt auch daran, dass Zooplus mittlerweile in Frankreich ist. Und die da auch ihre Hundewelpen verkaufen und die Leute das gleiche Problem haben, nämlich, dass sie einen Bezug brauchen. Was jetzt gerade hochgeht, sind Wintermäntel für Australien. Das passiert auch, weil da wird's jetzt halt kalt. Also ich bin da eigentlich total offen. Wir haben halt Versandkosten entsprechend angepasst und wer kaufen will, soll kaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich irgendwie auf eins fokussiere, weil ich habe das Gefühl, wir haben hier in Deutschland genug Potenzial. Und ich muss jetzt halt einfach nur mein Shit together kriegen, sozusagen, und das jetzt erstmal fixen. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, über den Luxus irgendwie zu expandieren. Aber mein Fokus ist dieses Jahr wirklich einfach 100% Profitabilität und Produkte, die gut sind. So, das ist mein absoluter Fokus gerade.
Wenn jemand aus Australien bestellt, dein Shop ist ja nicht auf Englisch eigentlich, oder?
Ja, das macht Shopify automatisch.
Okay, das muss ich mir mal anschauen.
Und Etsy auch. Etsy ist da, glaube ich, eher so der...
Darüber kommt's.
Genau.
Gibt es eigentlich mittlerweile Alternativen jetzt noch zu Etsy jetzt aus Europa? Früher gab es ja mal das Davanda, da hast du, glaube ich, auch mit angefangen gehabt, aber da gibt's gar nichts mehr, oder?
Nee, Davanda ist ja sozusagen totgeklagt worden von diesen... Ich kann dafür kein Wort finden für solche Anwälte, aber dann lassen wir das Wort vielleicht auch besser weg. Also die Audacity zu haben, ja, so eine arme Oma zu verklagen, solche Leute, also da weiß ich nicht, da kann ich mich schwarz drüber ärgern. Es gibt Kazuba, das hat wahrscheinlich noch niemand irgendwo mal gehört. Ich habe mich da auch mal angemeldet, aber das ging zu klein. Für mich ist es spannend, weil ich glaube, Etsy hat leider sehr viel Vertrauen verloren in seinem, also ich habe es selber gemerkt. Ich habe bei Etsy selber mal Sachen bestellt, die kamen ganz sicher nicht daher, wo sie gesagt haben, dass sie herkamen. Und dann fing es an mit, ja, ich will das umtauschen, ja, ich bin ja Privatverkäufer. Nee, du verkaufst auf Etsy, du hast eine Umsatzsteuer-ID, du hast ein Rückgaberecht zu gewähren, ja. Oder dann willst du eine Rechnung. Oh nee, Rechnung, oh, das ist ja jetzt, ne. Das ist einfach, ganz ehrlich, dann spare ich mir den Weg. So. Und ich glaube, Etsy, und dann haben sie angefangen, die ganzen China-Produzenten reinzulassen, weil klar, die zahlen natürlich Einstellgebühren. Und das wird ihnen um die Ohren fliegen. Also das sieht man ja auch an der, wenn du dir die Aktie anguckst, das ist jetzt wirklich nicht herausragend. Ich glaube tatsächlich, dass da ein Platz irgendwann wieder sein wird für jemanden, der wirklich Handmade anbietet. Das Problem ist, wir sind dann halt nicht mehr Handmade. Also der Zug ist halt abgefahren. So. Aber es ist schade eigentlich, wie das so läuft.
Okay, also das verschiebt sich halt auf andere Marktplätze dann oder dann eben auf ja Social Media, was du schon ein bisschen erzählt hast. Ja, super spannend. Mich interessieren noch ein paar persönliche Fragen. Wir haben damals am Ende drüber gesprochen, was du noch alles gründen würdest, wenn du jetzt könntest. Damals hattest du die Idee zu einem hochwertigen Sport-BH. Bist du da ein Stück weiter gekommen oder war das nur die Idee erstmal?
Ich habe mir die Marke eintragen lassen. Das habe ich gemacht. Okay. Ich hatte eine gute Idee für einen Namen, der ist auch eingetragen. Das ist schon mal erledigt. Ich könnte noch so viel mehr machen. Ich habe jetzt, wenn ich mich immer, für mich ist es immer so, ich bin ja nur relativ oft in den USA, dadurch, dass mein Mann ja aus New York ist, also ursprünglich, der lebt hier. Und ich gehe da Klamotten kaufen. Ja, selbst wenn du zu Zara gehst, du kriegst Qualitäten, die sind okay. Wenn du das Gleiche hier kaufst, das ist so eine schlechte Qualität. Mich ärgert das immer so, weil ich bin da auch bereit, ein bisschen was auszugeben. Aber du kriegst einfach kaum was, wo du wirklich sagst, einfach ein stinknormales Baumwoll-T-Shirt. Ja, was jetzt nicht eine Katastrophe, nicht aussieht wie so ein Schlumps, was noch ein bisschen sitzt. Das ist schwierig mittlerweile. Und ich habe schon zu Alex manchmal gesagt, ich sage, Mann, ich würde am liebsten einfach eine Firma gründen, die einfach nur Baumwoll-T-Shirts produziert. Ja, einfach stinknormale Baumwoll-T-Shirts, die ein bisschen sitzen. Weil man sieht halt die Chancen überall. So, ne? Aber wie gesagt, da hält er mich Gott sei Dank auch ein bisschen im Rahmen. Und ich habe jetzt mein Ziel für dieses Jahr.
Okay. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen? Also, oder irgendwelche anderen Ziele? Also, du sprichst wahrscheinlich auf das Ziel bei Edel und Schnell an, aber hast du da noch andere?
Nö. Also, beruflich, ich bin jetzt gerade kurz vor der Beförderung. Das ist ganz nett. Da habe ich auch ein bisschen drauf für gearbeitet. Aber sonst versuche ich auch nicht weg. Also, das klingt jetzt sicherlich ein bisschen abgedroschen, aber auch mein Leben ein bisschen zu genießen gerade.
Okay. Beförderung bedeutet dann ein bisschen mehr Gehalt und weniger Zeit für Edel und Schnell?
Nee, das mit der weniger Zeit, das kriege ich im Griff. Das ist alles in Ordnung, das habe ich im Griff.
Ja, verstehe. Was mich bei dir ein bisschen überrascht, ist echt so, wie gelassen du das alles erzählst. Und das sind ja echt schon auch große Zahlen, die du drehst, würden wahrscheinlich manche in Vollzeit machen, ne? Und jetzt reden wir im Podcast drüber und haben es vor 2 Jahren gemacht, aber so auf LinkedIn teilst du jetzt manchmal Stories, aber jetzt nicht so regelmäßig. Könntest du da nicht mehr, ja, auch Feedback dir einholen, auch zu JTL zum Beispiel oder Vorschläge? Und warum machst du das vielleicht nicht, weil es zu viel Zeit kostet?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin einfach generell nicht jemand, der gerne so Aufhebens um seine Person macht. Mag das nicht. Weil ich sehe das manchmal bei anderen Leuten, dann denke ich so, oh, das macht den so unsympathisch. Also ich könnte sicherlich mehr machen und ich könnte mir sicherlich auch durch Netzwerk viel mehr Hilfe holen. Ich mache viel zu wenig. Aber manchmal denke ich mir auch so, was habe ich denn jetzt beizutragen? Ja, also was habe ich denn jetzt wirklich Relevantes hier dieser ganzen Diskussion beizutragen? Denke ich, weiß ich jetzt gar nicht so. Ne? Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr Frau an der Stelle. Ne? Wo man als Mann dann sagt, oh, was ich weiß, ne, das ist hier, das habe ich nicht.
Da bist du als Berlinerin ganz schön bodenständig schwäbisch unterwegs, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall.
Das stimmt.
Und wirst du schon angefragt dann von anderen, die im E-Commerce noch weiter vorne stehen und ein Mentoring brauchen oder Hilfe brauchen? Oder bist du da in so einem Pool drin? In Berlin gibt es ja wahrscheinlich genug Möglichkeiten, da auf Meetups und Veranstaltungen zu gehen.
Also ich habe es mal ein Jahr probiert mit dem Bund Deutscher Unternehmerinnen. Verband Deutscher und VDU hieß das Ding. Das war an sich ganz nett. Das Problem war halt, die waren halt alle altersmäßig also, ne, und das waren dann halt auch viel so diese typischen Unternehmenserben, ne, die halt vom Opa, ne, und die jetzt auch schon irgendwie 50, 60 sind. Das hat mich jetzt nicht wirklich, also nicht so richtig weitergebracht. Das heißt, ich bin insgesamt immer noch, und das weiß ich auch, ein Problem ist viel zu sehr in meiner Bubble. Bin alleine. So. Und ich rede auch mit kaum jemandem darüber. Also, das würde sicherlich was bringen. Auch persönlich. Weil ich habe einen großen Freundeskreis. Davon ist keiner selbstständig. Die sind alle so in ihren Jobs und das ist auch alles cool so. Ich habe heute Abend Pyjama-Party übrigens.
Okay, cool.
Ja, das Format habe ich hochgezogen. aber es ist irgendwie, es fehlt. Es fehlt total.
Ich habe dir da vielleicht einen Event-Tipp und zwar hatte ich den, muss mal gucken, den Moritz Heller, der macht, das ist so eine Agentur, die kommen aus Stuttgart, aber die machen eine E-Commerce-Night und die ist in Stuttgart und in Berlin meines Wissens nach. Kann ich dir dann mal noch schicken. Da kann man zumindest so, da gibt es, glaube ich, auch einen Vortrag von den Kaufland-Marktplatz-Kollegin. Da kannst du mal vielleicht so ein bisschen anknüpfen. Aber ja, ich glaube, das ist schon, ich verlinke das auch auf jeden Fall im Podcast für die, die es interessiert. Ist, glaube ich, auch schon ein Problem, wenn im Freundeskreis da niemand gründet und dann bist du da die Einzelkämpferin.
Ja, ich meine, das Gute ist, ich habe einen Mann. Mein Mann ist ja auch selbstständig.
Ja.
Ne, der programmiert. Der hat eine App. Das ist aber, dann hat man halt, da hat man immer den Austausch zumindest, dass man irgendwie zumindest über die Probleme sprechen kann. Ne?
Aber das ist keine App, die was mit Hunde zu tun hat, wahrscheinlich.
Gar nicht.
Was komplett anderes.
Ja.
Und erzählst du jetzt hier nicht?
Nee. Gerne. Die Firma, was er macht, er hat eine Schnittstelle entwickelt zwischen Pipedrive und Easybill. Damit quasi kleine Unternehmen ihre Rechnungen automatisiert über Easybill rausschicken können. Also der macht halt Schnittstellen.
Okay, das ist natürlich auch naheliegend, dass ein Amerikaner, der hier rüberkommt, sofort sieht, dass die Deutschen ein Problem mit Rechnungen haben.
Das kam von mir.
Ja,
ich hatte damals einen Finanzkunden, wo ich gesagt habe, du musst ihm hier helfen und ich habe keine Zeit. Also hier ist dein Projekt. So ja. Liegt das.
Mega.
Genau.
Ja, super spannende Reise, Julia. Ich danke dir vielmals für die Offenheit erneut und ich finde es eine beeindruckende Story und es ist, glaube ich, echt auch so ein bisschen das Zeichen, dass es normal ist, dass es so ein bisschen Downsides auch gibt, auch für die anderen Bootstrapper da draußen, die nebenher was aufziehen oder das auch in Vollzeit machen. Und dann kommt man auch wieder in so eine Wachstumsphase. Bin echt gespannt, wenn wir dann in 2 Jahren wieder sprechen, wo du da stehst und ob du es noch dann überhaupt noch machst.
Ich auch.
Vielen Dank. Und dann Gerne. Viel Spaß bei der Party heute Abend.
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar, mach's gut.
Ciao.
Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 116 von Happy Bootstrapping. Der Gutscheincode für edelundschnell.com ist happy2025. Happy mit einem großen H, der Rest klein. 10% Rabatt gibt's auf die Bestellung. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Probier's mal unbedingt aus. Wie immer freue ich mich auch über Feedback zur Folge, Weiterempfehlungen oder Vorschläge für neue Gäste. Ja, das Backlog ist gerade gut gefüllt, aber hau gern rein. Entweder über LinkedIn mich kurz anschreiben oder per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche habe ich auch eine wirklich coole Story und zwar den Johannes Höller von elternnachricht.de, eine App für Grundschulen, Schulen, Kitas. Ja, wie wir es alle kennen als Eltern. Ich habe 3 davon auf dem Handy, aktuell leider keine Elternnachricht, weil es kommt ja immer ein bisschen davon, was die Schule so einsetzt. Ist eine tolle Story, wie die das mit dem kleinen Team machen bei Elternnachricht und was die sonst so für Challenges haben im Verkauf, Vertrieb, Support mit Schulen und deren Träger. Hör also unbedingt rein nächsten Donnerstag und check noch das Vivid-Konto aus. Link ist in den Shownotes. Bis dahin dir eine schöne Woche. Ciao, ciao.